Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute sprechen wir über, Achtung, Nutrazeutika. Wie, kennt ihr nicht? Noch nie gehört? Dann wird's aber mal langsam Zeit. Meine Gesprächspartnerin ist die österreichische Ernährungswissenschaftlerin Dr. Karin Buchart. Sie erklärt uns, wie wir alle aus einfachen, guten Lebensmitteln eine Hausapotheke zusammenbasteln können. Und das Ganze ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Okay, es wäre schon ganz hilfreich zu wissen, wie beispielsweise eine Karotte aussieht, aber das kriegen wir bestimmt hin. Karin Buchart, Nutrazeutika ist ein Begriff, der bis vor kurzem nicht in meinem Sprachschatz war. Das hat sich geändert, als ich Ihr Buch und Ihre E-Mail gelesen habe. Was bedeutet Nutrazeutika? Wo kommt dieser Begriff her?
Ja, in Asien und in Nordamerika ist er schon sehr viel gebräuchlicher als bei uns. Und bei uns hat man ihn bisher wirklich kaum verwendet. Ich finde ihn deswegen wichtig, weil ich wirklich Lebensmittel als Arzneimittel verwenden möchte und den Menschen zeigen, wie man das macht. Und zwar sind das pflanzliche Arzneimittel, die man selber machen kann. Und zwar aus Lebensmitteln, die in Deutschland ganz offiziell als Funktionsarzneimittel gelten. Also es gibt eine Reihe von Lebensmitteln wie Salbei, Thymian, Leinsamen, die sind gleichzeitig Lebensmittel oder Arzneimittel, also die können beides sein. Und normalerweise gibt es da natürlich die Pharmazeuten und die Ernährungswissenschaftler und die wollen sich eigentlich nicht ins Gehege kommen. Aber ich denke, diesen kleinen Bereich der Nutrazeutika gibt es eine kleine Auswahl an pflanzlichen Arzneimitteln, die ziemlich sicher sind und die man sich dennoch zu Hause selber machen kann. Das ist der Punkt dabei. Also diese Nutrazeutika sollen nicht in Kapselform kaufbar sein in irgendeinem Laden, sondern die sollen wirklich zu Hause selber in der Küche herstellbar sein. Relativ einfach.
Sie haben gerade von Deutschland gesprochen, dass man da diese Nutrazeutika als, ich glaube, Funktionsarzneimittel, haben Sie gesagt, bezeichnet. Ist das anders in Österreich?
In Österreich gibt es diese Definition nicht. Und ich wollte also diese Auswahl, ich habe ja nur 22 Lebensmittel beschrieben und ich wollte dann einfach eine Auswahl nehmen, die wirklich eine handfeste Basis haben. Also diese Lebensmittel werden ganz offiziell anerkannt, dass sie eine Wirkung haben, eine pharmakologische Wirkung entfalten können. Da gibt es bestimmt noch viel mehr Lebensmittel, die das auch können. Aber wir wollen. Ich habe mir gedacht, ich fange mit einer kleinen Auswahl an, damit sich dann auch Ernährungswissenschaftlerinnen und Diätologinnen drüber trauen, dass die das dann auch wirklich sich in ihrer Beratung aufgreifen und ihren Klienten das nahebringen und das zeigen, weil die sind ja wirklich, die müssen sehr auf einer sehr guten wissenschaftlichen Basis arbeiten und deswegen ist es in den Gesundheitsberufen nicht so einfach, dass man irgendein Hausmittel empfiehlt. Also es muss eine gute wissenschaftliche Basis haben. Man will wirklich seriös arbeiten. Und ja, also ich möchte mit diesem kleinen Teil der Hausmittel, die so eine wissenschaftliche Basis haben, einfach auch die Gesundheitsberufe erreichen, dass die das dann vielleicht wirklich als Bestandteil in ihrer Beratung sehen und das zusätzlich den Patienten sagen und zeigen.
Sie haben von den 22 Lebensmitteln gesprochen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Stärke Ihres Buchs. Weniger ist mehr, auch wenn Ihr Buch immer noch knapp 200 Seiten hat. Aber Sie haben sich entschieden, viele Kräuter, viele Lebensmittel, die man auch hätte beschreiben können, nicht reinzunehmen. Wie ist denn die Auswahl vonstatten gegangen? Nach welchen Kriterien haben Sie sich dann für diese 22 Lebensmittel entschieden?
Also ich hätte beispielsweise auch ganz gern noch die Heidelbeere dabei gehabt oder die schwarze Johannisbeere. Aber auch in Absprache mit dem Verlag wollten wir dann wirklich nur Zutaten nehmen, die sehr leicht verfügbar sind. Also die es praktisch überall gibt, in jedem Lebensmittelgeschäft. Und an Wildpflanzen nur jene, wo man kein botanisches Wissen braucht, also Brennnessel zum Beispiel, kleine oder große Brennnessel, die es überall gibt und die auch jeder erkennen kann und wo es eigentlich keine Verwechslungsmöglichkeit gibt. Und wenn dann mit der Taubnessel, dann passiert auch nichts.
Das ist jetzt ein völlig neues Gesundheitsempfinden, wenn ich mir sage, ich gehe jetzt mal nicht zum Arzt oder in die Apotheke, sondern ich gehe in den Lebensmittelladen und hole mir was. Sie sagen ja tatsächlich, Lebensmittel sind in der Lage, uns zu heilen. Nun kenne ich Lebensmittel eher als Sattmacher. Ne? Ich habe Hunger und esse was. Natürlich wissen wir alle, Vitamin C und Obst ist gesund, aber dann hört es auch irgendwann schon für viele auf. Aber offensichtlich ist da viel mehr Power in den unterschiedlichen Lebensmitteln, als uns häufig bewusst ist.
Ja, ich denke, das ist uns nicht bewusst. Es gibt natürlich nur eine kleine Gruppe von Wehwehchen, wo man das einsetzen kann. Aber zum Beispiel, wenn der Hustensaft jetzt wieder ausverkauft ist oder wenn der Hustensaft nicht mehr verfügbar ist, dann kann man sich den selber machen. Und dazu braucht man vielleicht Thymian und Honig, vielleicht noch Kamille oder Salbei dazu. Aber es gibt einige Varianten von Hustensäften, die man ganz einfach selber machen kann. Oder man hat zu Hause eine gelbe Zwiebel und etwas Honig dazu. Oder man kocht einen Zwiebeltee, wo man etwas länger die Zwiebel kocht. Das Wesentliche ist immer, man muss wissen, welche Wirkung möchte ich erreichen und wie kriege ich dann diese Pflanzenwirkstoffe in eine Form, wo sie wirksam sind. Und das kann ein kalter Auszug sein oder das kann ein länger gekochter Tee sein oder auch ein Sirup oder eine Tinktur. Je nachdem, wie ich das zubereite, setze ich verschiedene Pflanzenwirkstoffe dann in Szene, die dann ihre Wirkung entfalten können. Und das ist unterschiedlich, also je nachdem, wie ich das Lebensmittel bearbeite.
Sie sind Fachfrau, Sie sind Expertin, promovierte Expertin und haben auch den Begriff wissenschaftlich einfließen lassen. Wie kann ich das überprüfen oder wie lässt sich das überprüfen, was Sie schreiben? Anders gefragt, auf welcher wissenschaftlichen Basis beruhen denn Ihre Erkenntnisse? Welche Studien sind das?
Also es sind entweder die erwähnten Funktionsarzneimittel, die in Deutschland schon ganz offiziell so definiert sind. Ich denke, das ist sowieso eine gute Basis. Und dann sind es Systematic Reviews zum Beispiel, wo man das wirklich ganz methodisch gut bearbeitet hat und sich viele Studien angeschaut hat und gesehen hat, dass das wirkt. Oder ich habe Zutaten genommen, die eine positive Arzneimittelmonographie haben, also von Thymian oder von Salbei. Die sind ja einfach auch in den Arzneimittelmonographien ganz offiziell von den Pharmazeuten bearbeitet worden und dann beschrieben worden, welche Wirkung sie entfalten können.
Wie würden Sie Monographien übersetzen für unsere Hörer? Ist das eine Art Lexikon, geprüftes Lexikon für Heilmittel?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Monographien, zum Beispiel die Monographien von ESCOP. Da haben sich Pharmazeuten aus 15 Ländern zusammengetan und haben dann einzelne Kräuter ganz genau beschrieben und bewertet. Also die haben dann den Salbei beispielsweise ganz ausführlich beschrieben, wie er ausschaut, und in welcher Form er wirkt und wofür er wirkt. Und dann hat auch die WHO solche Pflanzenbeschreibungen gemacht und auch in der EU gibt es Monographien. Also da hat immer eine Expertengruppe diese Zutat bearbeitet und ich denke, das ist schon eine wirklich gute Basis, viel besser, als wenn ich drei Studien dazu finden würde.
Nun kann man also für gewisse Beschwerden vorbeugend, aber auch tatsächlich in dem Stadium des Ausbrechens dieser Beschwerden etwas dagegen tun, wenn man die richtigen Lebensmittel, die richtigen Kräuter zu Hause hat. Kann man da auch was falsch machen? Ist da auch irgendwie eine Gefahr? Muss man aufpassen bei irgendwelchen Sachen?
Also ich habe natürlich generell schon recht risikoarme Zutaten ausgewählt und einige Male auch noch dazu geschrieben, worauf man achten soll. Ich denke mal, so dieses ganz wichtig ist, dass wir dieses quantitative Denken ablegen. Also mehr ist nicht immer besser. Das ist in der heutigen Zeit manchmal schwierig, weil wir oft einfach glauben, mehr ist besser. Und deswegen habe ich auch wirklich die Dosierungen. Ich habe es immer beschrieben, wie viel man davon nehmen soll und wie viel Tassen Tee man trinken soll und wie lange man das auch anwenden soll. Meistens sind es kurmäßige Anwendungen. Auch die Anwendungen, die uns gesund erhalten sollen, das ist meistens kurmäßig, 2, 3 Wochen. Also keine Daueranwendungen, weil das ja dann zu stark in eine bestimmte Richtung wirken würde.
Ist der Bereich der Phytotherapie identisch mit dem der Nutrazeutika? Wo wäre der Unterschied?
Also Phytotherapeutika sind halt zugelassene pflanzliche Arzneimittel, die man kaufen kann. Und die sind halt ganz genau standardisiert. Also die haben dann eine standardisierte Wirkstoffe. Und die selbstgemachten haben nicht immer genau diesen standardisierten Wirkstoff. Doch ich bin überzeugt, dass dieses Selbermachen zusätzlich so einen guten Nutzen hat. Also viele Menschen sehnen sich danach, dass sie selber was tun können. Und wenn man selber aktiv wird und so eine Tinktur herstellt, dann sieht man, das ist eigentlich gar nicht schwierig. Und dann verstärkt das sehr die Wirkung. Also das kennen wir aus vielen Bereichen. Wenn man also in der Lage ist, selber was tun zu können, dann fühlt man sich nicht ausgeliefert. Und das alleine hat schon einen gesundmachenden Effekt. Also das Wissen, dass ich mir selber helfen kann.
Das habe ich auch gern gelesen in Ihrem Buch. Sie schreiben es an mancher Stelle, dass auch schon der erste Geruch vielleicht eines Kräuters oder so im Grunde genommen schon der Beginn einer Verbesserung des Zustandes ist. Dass es also so ein Gesamtpaket ist. Das Machen, das Sehen, das Fühlen, das Riechen ist also ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Prozesses.
Genau, wir haben auch sehr viel Sensorik dabei. Das ist ja bei Tabletten gar nicht der Fall. Vielleicht, wenn sie schön rot ist, dann ist vielleicht die Farbe schön, aber das war es dann auch schon. Und wenn wir uns mit den Pflanzen befassen, das hat auch noch den zusätzlichen Effekt, wenn ich mit Meerrettich was zubereite, dann habe ich den auch wieder im Kopf präsent, dann verwende ihn vielleicht auch noch kulinarisch. Also es sollte auch so ein Hinführen zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln zusätzlich sein und auch dieses Kennenlernen der Pflanzenwirkstoffe, die so potent sind und die auch unsere Sinne so in verschiedener Weise reizen und aktivieren, was wir ja gerne mögen, auch auf dem Teller natürlich.
Also die Küche wird zur Hausapotheke, wenn man das richtig macht und ihren Rezepten oder Anleitungen folgt. Wir haben vorher besprochen, wir wollen mal so ein paar Beispiele geben anhand einiger Kräuter, anhand einiger Lebensmittel. Natürlich ersetzt das nicht das ganze Buch, dafür haben wir auch nicht die Zeit, aber wir wollen insgesamt 4 bis 5 Lebensmittel uns vorknüpfen hier auf die Wirkung hin und wie man sie behandeln und einsetzen kann. Eine meiner Lieblingskräuter, die Brennnessel, weil die Brennnessel ja aus meiner Sicht viele, viele Jahre eigentlich immer nur etwas Störendes war und etwas, was wehtut. Ich hatte nicht die besten Erfahrungen mit der Brennnessel, habe aber über die Jahre gemerkt, das ist ein echtes Powerpflänzchen, die Brennnessel. Wie kann ich die einsetzen?
Die Brennnessel ist wirklich unglaublich, also sie ist fast unergründlich. Also wenn sie so richtig tiefgrün ist, das sagt uns dann schon, meistens steckt in den tiefgrünen Pflanzen nicht nur viel Chlorophyll, sondern auch noch orangene Farbe und rote Farbe, also Carotinoide und Flavonoide. Meistens enthalten solche Pflanzen dann auch so wie Petersilie, also diese tiefgrünen Blätter, enthalten alle drei Arten von Pflanzen Farbstoffen und die wirken schon einmal sehr, sehr antioxidativ. Also sie schützen uns vor Oxidationsreaktionen und halten uns gesund. Das Chlorophyll soll anscheinend auch sogar in der Lage sein, dass DNA-Schäden wieder repariert werden. Also diese Grünkraft, jetzt könnte man sagen, Hildegard von Bingen hat das schon lange gewusst, aber diese Grünkraft wird auch erst jetzt gerade entdeckt von den Ernährungsfachleuten. Und die Brennnessel ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie kriegt man denn diese Inhaltsstoffe heraus? Die Brennnessel enthält zum Beispiel verschiedene orange Farbstoffe. Lutein ist das empfindliche Carotinoid, also der empfindliche orange Farbstoff, den wir aber für den gelben Fleck in den Augen brauchen. Also das Lutein kriegen wir nur, wenn die Brennnessel nicht erhitzt ist. Das heißt, wenn wir so einen Smoothie machen zum Beispiel, wenn wir sie mixen mit einigen Zutaten und dann trinken, dann würden wir das Lutein erwischen. Oder auch aus der Tinktur, da wird sie auch nicht erhitzt und das Lutein wird vom Alkohol gelöst. Wenn wir aber Beta-Carotin wollen, Beta-Carotin ist fürs Immunsystem sehr gut, ein anderer oranger Farbstoff, ein anderes Carotinoid, Das müssen wir herauskochen, weil sonst ist das Beta-Carotin nicht verfügbar. Also das heißt, da ist wieder besser der Spinat oder die Brennnesselsuppe. Also wenn wir die Brennnessel vorsorglich verwenden wollen, dann ist es tatsächlich gut, wenn wir sie in verschiedenen Varianten verwenden. Sehr gut ist es, wenn ein bisschen Fett dabei ist, so wie in der Suppe und im Spinat, weil Chlorophyll und Carotinoide sind fettlöslich und deswegen kommen sie dann besser heraus.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das gilt ja nicht nur für die Brennnessel, dass unterschiedlichste Stoffe in den Kräutern, in den Lebensmitteln auch auf unterschiedliche Art und Weise gewonnen werden müssen. Also es reicht nicht aus, alles irgendwie in den Topf zu werfen, einmal heiß zu machen und dann mit einem Löffel wegzubuttern. Das geht nicht. Also man muss schon sich die Mühe machen, in Erfahrung zu bringen, ja, wie kriege ich das, was ich eigentlich jetzt haben will aus der Pflanze?
Genau. Und dann werden sich manche vielleicht denken, na ja, ich trinke Brennnesseltee, da ist natürlich kein Fett drin. Ja, im Brennnesseltee, da kommt die entwässernde Wirkung besonders zum Tragen, weil im Tee erwischen wir viel Kalium aus der Brennnessel ist sehr kaliumreich und wenn wir einen etwas Überschuss an Kalium trinken, dann verschiebt sich das Kalium-Natrium-Verhältnis und dann entwässern wir. Also der Brennnesseltee ist eine tolle, eher sanfte Entwässerung, aber dennoch sollten wir nicht länger als 2, 3 Wochen Brennnesselteekuren machen. Also diese Brennnesseltees werden oft viel zu lange getrunken und das trocknet dann viel zu sehr aus. Also wenn es einem gut tut, gerne 1 bis 3 Wochen, aber nicht zu lange.
Brennnessel hat ja auch eine Saison. Würden Sie sagen, ja, immer frisch, wenn es geht, frisch? Und oder sagen Sie auch, ja, man kann auch getrocknete Brennnesselprodukte sich kaufen oder eben selber trocknen und dann hat man es auch in den Winterzeiten zum Beispiel.
Also Trocknung ist eine hervorragende Konservierungsmethode. Wenn es natürlich getrocknet ist, ohne Konservierungsstoffe und ohne sonstige Behandlung, dann ist das Trocknen hervorragend. Und dann kann man diese Kräuter als Tee oder auch als andere Auszüge auch im Winter verwenden. Aber natürlich würde man sagen, zu Ostern, wenn dann die ersten Brennnesselspitzen herauskommen, das wäre so richtig die Brennnesselsaison. Und da würde wahrscheinlich am besten so eine Brennnesselteekur passen oder auch dann verschiedene kulinarische Zubereitungen.
Kommen wir zu einem anderen Kraftpaket, das ist die kleine Thymian. Sie haben vorhin Hustensaft angesprochen. Ich glaube, da ist ein ganz große Möglichkeit, Thymian einzusetzen.
Ja, genau. Also Thymian ist ganz stark antiviral und also wenn so Infekte im Umlauf sind, dann hilft Thymian in verschiedenen Varianten. Wenn wir ihn heiß aufgießen, dann haben wir immer auch ein bisschen Inhalation dabei, würde ich sagen. Also dann kommt ja so ein heißer Schwall an Thymian in die Nase und verändert das Mikrobiom in der Lunge, in den Atemwegen. Also es hat gleich einen großen Einfluss. Und da bin ich vielleicht gleich auch schon bei der Inhalation. Also das ist so eine alte Anwendung, die alte Leute noch sehr gut kennen von früher. Und mit Thymian und Salz kann man wirklich sehr gut inhalieren und die Atemwege wieder freimachen und ja, praktisch die gesamte Lunge damit reinigen. Das ist wirklich recht effizient und es besteht dann viel weniger die Gefahr, dass die Stirnhöhlen zugehen oder dass so ein Druck entsteht. Das empfinden die meisten als sehr angenehm.
Sie haben in Ihrem Buch von einer Thymian-Tinktur gesprochen. Ich glaube, da empfehlen Sie 4 Esslöffel getrockneten Thymian. Da ist schon meine erste Frage. Nimmt man nur die getrockneten Thymianblätter oder nimmt man auch den Thymianzweig mit getrockneten Blättern und zerkleinert diesen?
Eine Tinktur ist einfach herzustellen und man kann auch einfach den Thymian übergießen mit Alkohol. Das wird auch eine gute Tinktur machen werden. Wenn man es sehr genau machen will, dann kann man es vielleicht mit Alkohol übergießen und dann ein bisschen zerkleinern. Vielleicht sogar mit dem Kraut mörsern oder auch sogar in der Küchenmaschine ein bisschen mixen. Und wenn da schon der Alkohol dabei ist, dann wird das ja blitzartig, werden die flüchtigen Bestandteile frei. Und wenn das schon im Alkohol drin ist, dann wird auch sehr vieles dann gleich gelöst. Also es hat einen kleinen Vorteil, wenn man zum Beispiel im Mörser den Thymian in den Mörser gibt und gleich Alkohol dazu und dann ein bisschen mörsert und dann erst in ein Schraubglas und stehen lässt. Aber wie gesagt, die Thymian-Tinktur ist eine ganz einfache Sache und Wer es schnell machen will, der soll es einfach nur ein bisschen zerbröseln mit den Händen und übergießen und stehen lassen.
Sie schreiben ab und zu, auch beim Thymian, aber auch bei Erkältungskrankheiten insgesamt, bei anderen Kräutern und Lebensmitteln, dass man hier und da auch Salbei, Kamille, Fenchel, Anis, Ingwer ergänzen kann. Aber wie? In welcher Form würde man das machen? Würde man das in der Tinktur ergänzen oder und wenn ja, in welcher Form?
Also zuerst sollte man einfach, wenn man diese Zubereitung gleich braucht, dann würde ich einen Tee aufgießen, weil den kann man einfach sofort machen. Und bei der Tinktur muss man eben wissen, dass man sie zumindest 2 Wochen stehen lassen soll. Also wenn ich sie heute brauche, dann nützt sie mir halt in 2 Wochen nichts. Da müsste man sie ein bisschen vorrätig machen. Und die Kombinationen, das hängt dann ganz davon ab. Da würde ich auch ein bisschen nach Gefühl gehen. Also Salbei und Kamille trocknet sehr stark. Das heißt, wenn man also das Gefühl hat, es soll etwas alles rinnt und es soll wieder etwas Trocknendes nehmen, dann würde ich Salbei und Kamille nehmen. Und ich würde einfach einen heißen Tee aufgießen und würde ihn 5 bis 10 Minuten ziehen lassen und dann trinken. Wenn Husten eine Rolle spielt, dann kann da immer auch ein bisschen Honig dazukommen. So eine mikrobiomfreundliche Menge an Honig, weil diese leichte Süße entspannt die Bronchien und das ist auch Nahrung für die guten Mikroorganismen im Mund und im Hals. Und da hat der Honig tatsächlich auch eine Wirkung in den trinkfertigen Tee dann. Auch in die Tinktur, also wenn man Thymian-Tinktur macht, also einen Alkohol mit Auszug mit Korn oder Wodka, dann kann man auch zum Schluss ein bisschen Honig, das mit ein bisschen Honig abrunden. Also mit ein bisschen Süße, weil das dann eine zusätzliche Wirkung sogar hat.
An anderen Stellen schreiben Sie, wenn es um Erkältungen geht, dass man auch Anis, Ingwer, Fenchel hinzufügen kann. Heißt das, dass man Körner mörsen würde und die dann dazu gibt in den Tee oder in die Tinktur auch?
Also wenn zum Beispiel Ingwer, Anis und Fenchel, da würde ich den Ingwer frisch verwenden und Anis und Fenchel die Körner etwas anquetschen und dann mit aufgießen. Also dieses Dreiergespann Anis, Fenchel, Kümmel, die sind ja recht potent. Die haben ja wirklich eine tolle Wirkung, wobei Anis am stärksten schleimlösend ist von den dreien und Kümmel ist am stärksten spasmolytisch, also entspannt uns den Verdauungstrakt, den Darm vor allem. Und Fenchel hat so eine mittlere Position und Fenchel schätze ich deswegen so sehr, weil der hat die größte stimmungsaufhellende Wirkung. Er hat den höchsten Kumaringehalt. Und das ist immer auch ein guter Effekt, wenn man krank ist und man kann dann die Stimmung ein bisschen verbessern.
Karin Buchert, wir leben in sehr hektischen Zeiten und deshalb ist es ein Segen, dass es Lavendel gibt, der entspannt und beruhigt. Und man kann ihn auch zwischendurch mal räuchern, auf so eine Räucherlampe drauflegen und das ganze Zimmer duftet dann danach. Das mache ich hier und da, wenn ich mich entstressen will und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wie kann ich Lavendel noch einsetzen?
Ja, beim Lavendel macht es wirklich Sinn, vor allem den Duft einzusetzen. Und ich würde immer die Pflanze verwenden, kein ätherisches Öl, weil wenn man an der Pflanze riecht, dann hat man auch noch Bitternoten dabei, die drin sind. Also das sind auch noch andere Inhaltsstoffe drinnen, die im reinen ätherischen Öl nicht drinnen sind. Also ich habe immer so den Eindruck, dass das ein Vorteil ist. Und es riecht auch runder, wenn man an der ganzen Pflanze riecht und am Lavendel riechen. Das kann ganz einfach ein Lavendelsackerl sein oder Lavendel kann man auch einen Ölauszug machen und den dann zum Einreiben verwenden. Also auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, um den Duft zu aktivieren und dann zu genießen.
Die Karotte. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Das war bisher für mich einfach nur eine Karotte, aber Sie sagen, oh nee, da ist auch eine ganze Menge an Heilkraft drin. Was zum Beispiel?
Ja, da ist schon vor 100 Jahren ungefähr, hat ein Kinderarzt, Ernst Moreau, diese Karottensuppe nach Moreau, diese langgekochte Karottensuppe erfunden. Der ist draufgekommen, wenn man Karotten ganz lange kocht, also eine Stunde ungefähr, dann wirkt sie hervorragend gegen Durchfall. Und heute weiß man auch genau, warum das so ist, weil die die Kohlenhydrate dann verändert werden durch das lange Kochen. Und dann können sie sehr gut Wasser binden, aber nicht nur Wasser, auch krankmachende Keime sogar. Und man spürt das auch im Mund, das ist ein ganz eigenes Mundgefühl dann, wenn man die Karotte so lange kocht. Die Kranken sagen meistens, das fühlt sich an wie ein innerliches Pflaster. Also das ist ein Durchfallmittel, das die Patienten auch sehr gerne mögen. Und ja, die Karotte enthält zusätzlich auch noch viele Pektine. Und diese veränderten Oligosaccharide und die Pektine, wenn die alles so gequollen sind, dann sind sie auch noch gutes Futter für die Darmbakterien. Also das heißt, die ungünstigen Keime werden gebunden und ausgeschieden und die guten Keime, die fressen dann das Pektin und vermehren sich wieder. Und also es ist wirklich ein genial einfaches Mittel und es ist für kleine Kinder und für alte Leute gleichermaßen geeignet.
Nun gibt es die unterschiedlichsten Karotten bei meinem Lebensmittelhändler, ein großer Lebensmittelhändler. Da kann ich auf der einen Seite 5 Zentner für 20 Cent kaufen in so einem Plastiksack. Und dann gibt es aber auch Bio-Karotten und andere. Worauf muss ich achten, wenn ich die Lebensmittel zur Hausapotheke umfunktionieren möchte?
Also ich würde möglichst naturbelassene Zutaten kaufen. Das heißt, wenn ich keinen Einfluss habe, würde ich Bio-Karotten kaufen. Und ja, also möglichst naturbelassen. Und wenn das nicht zur Verfügung ist, dann nimmt man einfach die Karotten, die man erwischt. Aber es hat tatsächlich ganz oft einen Vorteil, wenn man naturbelassene und ungespritzte Lebensmittel verwendet. Vor allem auch auf die guten Bakterien, die wir im und am Körper haben, weil die mögen diese Spritzmittel gar nicht besonders. Und also sozusagen, Mikrobiom ist ja jetzt in aller Munde und dem tut das nicht so gut, wenn wir gespritzte Zutaten verwenden. Aber gespritzte Karotten sind immer noch besser als gar keine im Notfall.
Dann lassen Sie uns noch zum Schluss kurz über Anis sprechen. Das ist mehr als eine Zutat für einen guten Uso.
Ja, Anis kann gut Schleim lösen und ist auch ein bisschen entkrampfend. Und Anis kann man gut als Tee trinken, obwohl ich zugeben muss, dass da Kümmel und Fenchel häufiger verwendet werden. Aber es wird oft Anis, Fenchel, Kümmel als Kombination als die Tinktur angesetzt. Und dann kann diese Tinktur tatsächlich zum Schleimlösen und zur Verdauungsförderung gut eingesetzt werden. Und was auch recht interessant ist, finde ich, wenn man Anis mahlt, vielleicht in der Kräutermühle oder wenn man Anis irgendwie fein bekommt und dann mit ein bisschen Honig mischt, dann bindet der Honig gleich die ätherischen Öle und sind dann nicht so flüchtig, die hauen nicht gleich ab. Und diesen Anis-Honig kann man auch sehr gut bei Erkältungen anwenden und vor allem bei so verschleimten Husten oder solchen Dingen, wo man was loswerden will.
Nutrazeutika, heilende Nahrungsmittel, Kräuter und Gewürze, so heißt das Buch von Dr. Karin Buchart. Es ist immer wieder schön und erhellend, mit Ihnen zu sprechen, Frau Dr. Buchart. Das Buch ist erschienen im Trias Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Das war der Draußentester für heute mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Karin Buchart. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.